Ich wünsche euch auch meinerseits einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Kreuzworträtsel spielt. Ich liebe das. Sobald ich dann unterwegs bin und so, dann habe ich tatsächlich, wenn ich auf der Bahn warte oder abends, wenn es einfach dunkel im Zimmer sein soll, ist schlecht mit Lesen. Und okay, ja, außer wenn ihr auf iPad habt, aber das ist etwas anderes. Also dann spiele ich eben Kreuzworträtsel auf meinem Smartphone. Und letztens hatte ich eine Frage, fand ich sehr interessant. Ein kanadischer Sprinter mit Doping-Erfahrung, Ben, wisst ihr? Richtig. Ben Johnson. Und ein bisschen Spieler, ich war 10 Jahre alt und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich vom Fernseher saß und tatsächlich sah, wie er gerannt ist gegen Carl Lewis. Und dann, als ich diese Woche in YouTube das Video nochmal geguckt habe, plötzlich kam eine alte Erinnerung wieder im Leben. Was mich aber erschrocken hat, ist, dass ich keine Sekunde gezögert habe. Als ich gelesen habe, kanadischer Sprinter mit Dopingerfahrung, Ben Johnson, wusste ich sofort. Ein super Athlet, den meine Erinnerung nur bleibt wegen seiner Doping-Erfahrung. Oh, das ist. Ich dachte schon, ich muss aufpassen, nicht zu. Und das ist natürlich super, danke. Aber es gibt so mehrere Leute, die tatsächlich in Erinnerung bleiben, nur wegen ihrer Fehler. Ich teste euch weiter. Ja. Das Bild ist nicht so gut, weil es etwas älter ist. Richtig. Weswegen? Richtig. Gegen WM, also in WM, 86, halbe Finale gegen England. Und tatsächlich, er hatte dann noch, finde ich, die Unverschämtheit zu sagen, das war die Hand Gottes. Oh, ich mochte ihn nicht vorher sehr viel, aber jetzt noch weniger. Und tatsächlich ist, okay, das ist lange her, ich bin sehr schlecht in Mathe, also ich fange nicht an mit Rechnen, aber es ist so lange her. Und bis heute, wenn ich an Diego Maradona denke, denke ich 1986 und ich war nur 8. Wir waren weiter in einem anderen Bereich. Richtig. 1972, Richard Nixon, Watergate-Affäre. Ich habe keine Ahnung, was er sonst gemacht hat. Aber daran können wir uns sehr gut erinnern. Auch wenn wir nicht dabei waren. Ja. Bill Clinton. Ich habe auch keine Ahnung, was er gemacht hat. Aber diese Affäre, ob er es gemacht hat oder nicht, keine Ahnung. Aber daran können wir uns sehr gut erinnern. Okay, ich gehe jetzt ein bisschen näher an uns ran und näher in der Zeit. Ich bin ein bisschen schwerhörig. Gutenberg. Wegen der Plagiat-Affäre. Wisst ihr übrigens, dass es seit 2011 das Wort Gutenbergen gibt? Und das ist ein Synonym für Plagiat oder für Abschreiben. Ich konnte es nicht glauben. Aber leider bleibt Gutenberg wirklich für diese Geschichte in Erinnerung. Also vielleicht sagen wir, na gut, diese Menschen haben tatsächlich jahrelang, zum Teil bis ihrem Tod, die Liste könnten wir noch verlängern. Das ist jetzt, es waren nur einige Beispiele. Aber diese Leute bleiben in Erinnerung nur wegen ihrem Fehler oder hauptsächlich wegen ihrem Fehler. Vielleicht sagen einige, na ja, schön und gut, aber das sind Promis. Und sie wissen ganz genau, egal was sie tun, was sie sagen und so weiter, sie sind ständig unter Beobachtung. Das heißt, sie müssen damit leben. Okay, vielleicht ist es so. Aber wie ist es, wenn jemanden, der dir nahesteht, der uns nahesteht, plötzlich uns enttäuscht, verletzt, betrügt? Plötzlich hat es viel mehr mit uns zu tun. Da können wir nicht mehr sagen, ach, hat sowieso nichts mit mir zu tun. Plötzlich, es geht uns sehr nah. Wir vergessen sehr schnell, wenn Menschen uns helfen oder wenn sie uns ermutigen, wenn sie uns etwas Gutes sagen oder Gutes tun. Aber sobald sie einen Fehler machen, da können wir uns an jeden einzelnen Detail erinnern. Ich kann dir auch noch genau sagen, wo das war und wie viel Uhr. Und wenn du die Uhrzeit wissen willst, kann ich dir auch sagen. Der Mensch hat ein Gedächtnis wie ein Sieb, aber nicht für Fehler. Ja, natürlich darfst du Fehler machen. Das ist doch normal. Wir sind doch Menschen. Aber weh, wenn du Fehler machst. So sind wir doch, oder? Sobald es uns nah geht, haben wir ein sehr gutes Gedächtnis. Und wir können uns sehr lange daran erinnern. Deshalb meine Frage heute Morgen. Sind wir bereit zu vergessen? Sind wir bereit zu vergeben? Sind wir bereit abzuhaken? Und nicht nur unter dem Motto, ach, ist nicht zu vergeben. Nein, sondern ernsthaft. Es ist vergeben. Es ist vergessen, abgehakt. Nächstes Thema. Sind wir bereit zu vergeben? In der Bibel wissen wir alle, es wird sehr viel von Vergebung gesprochen. Und wie Daniel gesagt hat, das ist ein Thema, der uns auch sehr wichtig ist als Christen und doch, womit wir uns wahnsinnig schwer tun. In 2. Korinther schreibt der Apostel Paulus sehr klar über das Thema. Und er schreibt so deutlich, dass er schon damit rechnet, auf Kritik zu stoßen. Er weiß es ganz genau. Der Brief wird nicht auf Willkommen stoßen. Und Paulus macht klar, Strafe muss zwar sein, wenn man einen Fehler gemacht hat. Unsere Taten haben Folgen, ja. Aber irgendwann ist Strafe genug. Irgendwann ist Vergebung dran. Und wir lesen in 2. Korinther, ab Kapitel 2, Vers 5 bis 11. Und ich lade euch ein, wenn ihr die Bibel dabei habt, auch mitzulesen. Der, dessen Verhalten so viel Schmerz verursacht hat, hat nicht so sehr mir wehgetan, als vielmehr euch allen, wenn auch, um nicht zu viel zu sagen, nicht allem im gleichen Maß, im gleichen Ausmaß. Trotzdem ist die Strafe schwer genug, die die große Mehrheit von euch über den Betreffenden verhängt hat. Lasst es dabei bewenden. Vergebt ihm jetzt viel mehr und macht ihm wieder Mut. Sonst könnten Schmerz und Trauer ihn am Ende noch völlig überwältigen. Ich bitte euch also eindringlich, ihm ganz bewusst wieder eure Liebe zu erweisen. Es gab nämlich noch einen Grund, warum ich euch geschrieben habe. Ich wollte herausfinden, ob ihr euch bewähren und in allen Belangen gehorsam sein würdet. Wenn ihr dem Betreffenden jetzt also vergebt, vergebe auch ich ihm. Ja, ich für meine Person kann sagen, wenn ich mich Christus gegenüber verantwortlich weiß, habe ich ihm um euretwillen bereits vergeben. Soweit von meiner Seite überhaupt etwas zu vergeben war. Denn wir wollen dem Satan nicht in die Falle gehen. Schließlich wissen wir genau, was seine Absichten sind. Als ich mich mit diesem Text auseinandergesetzt habe, habe ich versucht herauszufinden, um welchem Problem geht es jetzt überhaupt? Und ich habe gesucht, Kommentare gelesen, Konkordanz gelesen und so weiter. Und ich habe eigentlich nichts Konkretes gefunden. Wir können nur vermuten, worum es ging. Aber ganz konkret wird es nicht gesagt. Von welchem Unrecht schreibt hier Paulus? Wir können vermuten, dass es um einen Irrlehrer ging. Ja, die Korinther wussten genau Bescheid. Aber ich habe den Eindruck, das geht uns gar nichts an. Ich habe den Eindruck, das Problem geht uns in Leipzig nichts an. Aber es scheint, diese Weisheit, diese Lehre, die Paulus weitergibt, diese Botschaft, geht uns allerdings sehr wohl was an. Hier geht es tatsächlich um ein Prinzip und nicht um eine ganz konkrete Situation, in dem wir uns tatsächlich befinden, worauf wir aufpassen sollen. Nein, es geht um ein Prinzip. Und interessant ist auch, dass Paulus nirgendwo die Strafe beschreibt. Da auch wussten die Korinther genau Bescheid. Es ist, man muss auf einmal dran denken, es ist ein Brief zwischen Paulus und die Korinther. Es ist genau wie wenn ich einen Brief eben zum Beispiel an meine Heimatgemeinde in Frankreich schreibe. Was geht euch das wohl an? Nichts. Das ist nur zwischen uns. Und plötzlich lesen wir einen Brief von jemand anderes an jemand anderes. Aber die Botschaft ist unheimlich wichtig, auch für uns hier in Leipzig. Und da merken wir, die Bibel ist kein Katalog, wo wir einfach merken, okay, wir haben das getan, also es steht auf Seite 1325, das sollten wir machen. Oder in dieser Situation auf Seite 2516, da steht so, sollen wir handeln. Nein, wir merken, dass wir immer wieder in unserer Situation aufpassen sollen, wenn das hängt von der Gemeinde, von der Kultur, von der Zeit ab, von der Situation. Es hängen so viele Kriterien zusammen und da brauchen wir unheimlich viel Weisheit Gottes, um zu wissen, wie sollen wir als Gemeinde damit umgehen. Aber klar ist, dass irgendwann Vergebung dran ist. Irgendwann ist Strafe genug. Irgendwann ist Vergebung dran. Noch einmal, ich betone, weil es ist unheimlich wichtig. Keine Ahnung, was diese Person getan hat. Klar ist nur, dass Paulus und die Korinther sehr verletzt waren. Keine Ahnung, wer genau diese Person war. Paulus nennt diese Person nicht namentlich. Und das finde ich super, weil er könnte sagen, ja, natürlich habe ich ihm vergeben. Aber ihr könnt euch doch an ihn erinnern, wie sehr er mich verletzt hat. Ja, aber natürlich habe ich ihm vergeben. Und 2000 Jahre später könnten wir uns immer noch sehr gut an diese Person erinnern, als derjenige, der den Paulus verletzt hat. Das ist keine Vergebung. Sondern der Paulus nennt bewusst diese Person nicht namentlich, weil er klar macht, Vergebung ist dran. Paulus macht klar, wie ich in einem Kommentar gelesen habe, und ich fand das so gut formuliert. Strafe ist niemals Selbstzweck. Vor allem nicht in der Gemeinde Jesu. Strafe will zur Erkenntnis der Schuld und zur Reue führen. Diesen Zweck hat die Bestrafung des Schuldigen in Korinth erreicht. Ist es euch schon mal passiert? Also mir persönlich schon. Jemand hat mich verletzt, betrogen. Und irgendwie wünsche ich mir so sehr, dass die Person genau spürt, wie es mir geht. Vielleicht hat die Person sogar um Vergebung gebetet, aber du denkst, nee, komm, so einfach ist es jetzt nicht. Das reicht nicht. Und da wünsche ich mir innerlich, dass die Person wirklich spürt. Unter dem Motto, das siehst du, das hast du davon, dass du mir wehgetan hast. Aber mit der Zeit merke ich, dass die Strafe eigentlich nicht mehr dazu dient, wie wir gerade gelesen haben, dass die Person zur Erkenntnis kommt, sondern vielmehr, damit für mich, jetzt mir, Recht geschaffen wird. Das nennt man auch Rache übrigens. Und die Gemeinde in Korinth war in dieser Gefahr. Deshalb schreibt der Paulus auch, die Strafe ist schwer genug, die die große Mehrheit von euch über den Betreffenden verhängt hat. Lasst es dabei bewenden. Vergebt ihm jetzt viel mehr und macht ihm wieder Mut, sonst könnte Schmerz und Trauer ihn am Ende noch völlig überwältigen. Das Faszinierende ist hier, dass Paulus keine Tabelle stellt mit einem Leiter, okay, für diese schlimme Strafe, da könnt ihr noch 15 Tage die Strafe lassen. Aber jetzt und so, für diese Strafe ist jetzt Zeit. Und für diese Strafe, nee, also komm, jetzt seid locker, Leute. Nein, sondern er spricht gar nicht darüber. Wir haben keine Ahnung noch einmal, worum es ging. Welche Strafe, welche Unrecht. Er macht nur ganz klar, prinzipiell, lasst es dabei bewenden. Vergebung ist dran. Wie ist es mit uns? Wie ist es mit dir? Vielleicht hat jemand dich verletzt. Und du wünschst dir noch einmal, dass diese Person so bestraft wäre, dass sie spürt, wie du empfindest. Und das reicht nicht, dass die Person vielleicht gesagt hat, per WhatsApp oder per E-Mail, oh übrigens, tut mir leid. Nein, nein, nein. Du wünschst dir wirklich, dass die Person noch mehr bestraft wird. Und wahrscheinlich ging es den Korinther auch ähnlich. Aber Paulus schreibt weiter und erklärt, es geht nicht darum zu fühlen unter dem Motto, jetzt ist der richtige Zeitpunkt zu vergeben. Jetzt habe ich den Eindruck, oh, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht um Gehorsam. Ich weiß, das Wort ist wahnsinnig, also tut wahnsinnig weh in den Ohren. Und mir tut es auch schon weh im Hals, wenn ich das Wort Gehorsam ausspreche. Meine Kinder sagen das, oh, dieses Wort ist schrecklich. Es gefällt uns nicht, ich weiß. Aber Paulus ist klar und deutlich. Es gab nämlich noch einen Grund, warum ich euch geschrieben habe. Ich wollte herausfinden, ob ihr euch bewähren und in allen Belangen gehorsam sein würdet. Man merkt, es geht Paulus nicht direkt um den Betreffenden, sondern es geht ihm auch nicht um die Strafe, nicht um das Unrecht und so weiter, das dann getan wurde. Es geht ihm um die Gemeinde. Es geht ihm um die Gemeinde Jesu. Wie bereit ist die Gemeinde zu vergeben? Wie bereit sind wir zu vergeben? Gehorsam ist dran. Es geht um eine klare Entscheidung. Ich bitte euch also eindringlich, ihm ganz bewusst wieder eure Liebe zu erweisen. Oder Elberfelder übersetzt es so, darum ermahne ich euch zu beschließen, ihm gegenüber Liebe zu üben. Die Korinther sollen entscheiden, beschließen, den Betreffenden gegenüber Liebe zu üben. Ihm Liebe zu erweisen. Nirgendwo ist die Frage der Gefühle, sondern eine klare Frage der Entscheidung. Es klingt so, dass die Gemeinde, dass bei einer Mitgliederversammlung, also nächste Woche nachmittags, wir müssen irgendwie beschließen, Person so und so wieder zu lieben. Okay? Also ich stelle den Eintrag, diese Person wieder zu lieben. Wie viel Ja? 1, 2, 3, 4. Wie viel Nein? So irgendwie Enthaltung? Nein. Okay, also die Entscheidung ist, wir wollen diese Person nicht, doch, wir wollen diese Person wieder lieben. Das wäre doch komisch, oder? Und doch, so klingt es eigentlich. Ja. Und doch, so klingt es beim Paulus. Wir sollen beschließen, wir sollen offiziell, bewusst diese Person vergeben und Liebe üben. Es wird schon klar, einfach wird es nicht sein. Deswegen übt Liebe. Wenn man etwas üben muss, heißt es, man schafft das nicht gleich beim ersten Mal. Man muss es nochmal probieren und nochmal probieren und nochmal probieren. Ich weiß, dass unter uns einige Grundschullehrer auch da sind. Die Grundschullehrerin, unsere Kinder, haben uns so einen kleinen Pass mitgegeben, einen Lesepass. Und es musste aber ganz klar sein, sie haben betont und betont, die Kinder müssen mindestens 10 Minuten am Tag lesen, üben. Und so saßen wir, okay, Entschuldigung, ich korrigiere, also saß meine Frau meistens mit den Kindern, um zu lesen. 10 Minuten und dann kam Unterschrift, ob geschafft. Und dann nach 10 oder 20 Mal gelesen, dann kriegten sie in der Schule noch eine Belohnung. Vielleicht sollten wir das auch mal machen. Wenn wir es geschafft haben, 10 oder 20 Minuten am Tag zu lieben, dann kriegen wir einen Stempel. Und dann irgendwann gehen wir zu den Ältesten oder ich weiß es nicht. Und dann kriegen wir eine Belohnung. Ich weiß es nicht. Aber man merkt, es geht um Übung. Damit irgendwann unsere Kinder eben lesen können, ohne groß nachzudenken. Das wäre doch genial, oder? Wenn wir auch es schaffen würden, zu lieben, ohne groß nachzudenken. In unserer Kultur, entweder liebt man oder liebt man nicht. Punkt. Also was heißt schon, übt Liebe? Es liegt daran, dass wir vergessen haben, dass Liebe kein Gefühl ist, sondern eine klare Entscheidung. Vor einigen Jahren, als ich noch Jugendreferent war, wurde ich in einen Jugendkreis eingeladen und ich sollte mein Zeugnis weitergeben. Und wie öfters kam Teil von Fragen über Ehe. Und so ein Jugendlicher von 13, 14 fragte mich, ja, aber Julian, woher wusstest du, dass deine Frau die richtige ist? Gute Frage. Und da konnte ich einfach nur sagen, naja, ich habe mich für sie entschieden. Ich habe mich entschieden, sie zu lieben, wie sie ist und nicht, wie ich sie gerne hätte, sondern wie sie ist. Und ja, es gibt Zeiten, tatsächlich muss ich ihr gegenüber Liebe üben und tatsächlich, es gibt Zeiten, wo sie mir gegenüber auch Liebe üben muss, weil es Zeiten gibt, die wahnsinnig schwer sind. Aber wo man merkt, es geht nicht um ein Gefühl, sondern um eine Entscheidung. Das geht um diese Entscheidung, die wir persönlich vor 14 Jahren getroffen haben. Und so ist es auch in Konflikten, in Familien, in der Gemeinde, in Verhältnisse mit anderen, mit unseren Nächsten. Es geht darum, Liebe zu üben, zu erweisen. Es geht darum, gehorsam zu sein. Übt Liebe, denn Vergebung ist dran. Und wenn wir ehrlich sind, genau wie wir uns entscheiden zu lieben, entscheiden wir uns genauso auch nicht zu lieben. Wir entscheiden uns bewusst nicht zu vergeben. Wenn wir sagen, ich kann ihm oder ich kann ihr nicht vergeben, bedeutet das ganz klar, ich will nicht. Sie oder er hat mich viel zu sehr verletzt und deshalb will ich nicht. Und wir verstecken das nur unter dem Mantel, ich kann es nicht, tut mir echt leid. Aber genau deswegen schreibt Paulus, wir wollen dem Satan nicht in die Falle gehen. Schließlich wissen wir genau, was seine Absichten sind. Paulus macht deutlich, lass dem Satan keinen Raum. Weder in der Gemeinde, in euer Leben, in eure Beziehungen, in eurer Ehe. Der Satan will nicht Gemeinde gründen. Er will nicht Beziehungen bauen. Er will nicht Familien stärken. Er will zerstören. Das ist sein einziges Ziel. Zerstören. Und deshalb stiftet er jeden einzelnen von uns zu sündigen. Und glaub mir, er hat Erfahrung. Er weiß genau, wie das geht. Er macht alles Mögliche, damit wir fallen, damit Streit zwischen uns entsteht, damit Hass, damit Bitterkeit. Nicht, ja komm, Hass in der Gemeinde, das könnte doch nicht sein. Ja, aber wir sind weiter Menschen. Und tatsächlich, der Teufel weiß genau, wie er das tun soll. Und dafür sind jede Mittel zurecht. Sind jede Mittel recht. Er will diesen Virus zwischen uns verbreiten. Streit, Ablehnung der Vergebung. Nichts mit Liebe und Leben. Nein. Und Paulus ermutigt den Korinther und uns bewusst heute, uns bewusst für Liebe und Vergebung zu entscheiden. Ganz klar Gott zu sagen, Herr, schenkt uns diese Liebe. Und Gott schenkt uns diese Möglichkeit zu lieben. Deshalb mache ich dir Mut. Entscheide dich bewusst zu vergeben. Das wird keiner anderen für dich machen. Damit der Feind vor der Tür draußen bleibt und nicht reinkommt. Ich weiß, Vergebung ist schwer. Gehorsam ist schwer. Lieben ist noch schwerer. Und deshalb brauchen wir dringend Gottes Gnade. Deshalb brauchen wir dringend Gottes Hilfe. Es gibt ein Lied von dem Sänger Rich Mullins, den ich so genial finde. Und er sagt, es geht so, wir hatten keine Ahnung, was Liebe bedeutet. Bis Jesus gekommen ist und Liebe ein Gesicht und einen Namen gegeben hat. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Deshalb sagt Jesus seinen Jüngern, ich habe euch ein neues Gebot gegeben. Oder ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eure Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Es ist an der Zeit zu vergeben. Es ist an der Zeit, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Es ist an der Zeit zu lieben. Uns für Liebe zu entscheiden. Es ist an der Zeit, Gott darum zu beten, uns Vergebung, Gnade zu lehren. Wie kann ich das in meinem Alltag in der Tat umsetzen? Denn so wird die Welt auf Gott aufmerksam. Indem wir vergeben und lieben. Und zu oft beobachte ich, wie wir Christen genau wie anderen reagieren mit Bitterkeit. Weil unter dem Motto, wir sind da, nee, Gott ist auch ein Gott der Gerechtigkeit. Und deshalb muss Strafe auch sein. Dabei vergessen wir, was Paulus in Römerbrief schreibt. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen, ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Es geht so schnell, dass das Böse, die Bitterkeit, den Schmerz, die Verletzungen wirklich in unser Herzen Land gewinnen. Und dann finden wir die besten Bibelversen und biblische Aussagen, um zu rechtfertigen, warum wir diese Person jetzt nicht vergeben können, wollen. Paulus ist aber hier klar. Nun ist Vergebung dran. Gnade ist dran. Einige Kapitel weiter im Korintherbrief schreibt Paulus auch, Gott sagt ja, als es Zeit war, dir meine Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört. Als der Tag der Rettung kam, habe ich dir geholfen. Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Unser Gott hat uns vergeben, weil er uns liebt. Er liebt uns so sehr, dass er selber, wie das im Hebräerbrief steht, bis zum Ende Gott gehorsam worden ist und bis zum Tod gegangen ist, damit wir gerettet werden können. Jesus hat ganz klar gezeigt, was es bedeutet, dass Vergebung dran ist, dass Gnade dran ist, Gehorsam und Liebe dran sind. Und deshalb mache ich dir Mut. Stellt euch vor, wir würden diese Liebe und diese Gnade an unseren Nächsten weitergeben. Anderen, die uns verletzt haben, wehgetan haben. Anderen wollen wir uns vielleicht heute einfach nicht vorstellen können, wieder Gemeinschaft mit ihnen zu haben, weil sie uns so sehr wehgetan haben. Und stellt euch vor, wir entscheiden uns bewusst, diese Leute heute zu vergeben. Liebe zu üben. Nur einmal, du wirst nicht rausgehen und sagen, oh, ich liebe diese Person so sehr. Nein, du wirst wirklich, es wird in dir drin sein und du wirst sagen, ich spüre es nicht. Und ehrlich gesagt, das fällt mir wahnsinnig schwer. Aber Herr, ich entscheide mich dafür. Und Gott wird dich tragen, wird dir helfen, wird dir beibringen, wird dir lehren, was Gnade, Liebe, Vergebung bedeutet. Und dann wird Leben entstehen. Leben im Leben dieser Menschen. Leben in deinem Leben. Es ist Zeit zu vergeben. Es ist Zeit zu gehorchen. Und es ist Zeit zu lieben. Damit der Teufel keinen Raum bekommt, sondern wirklich draußen steht, damit Jesus verherrlicht wird. Und ich denke besonders, wenn wir uns jetzt mehr und mehr mit dem Thema Gemeindegründungsarbeit auch auseinandersetzen, wie wichtig das ist, dass die sozusagen Muttergemeinde, wie man das nun nennen kann, und die Tochtergemeinde so zusammen sind, so ein Verhältnis haben, dass da nichts zwischen uns steht, sondern, dass wir ganz klar sagen, wir gehören zusammen als Geschwister. Denn noch einmal, der Feind weiß genau, was zu tun ist, damit alles scheitert. Aber unser Herr ist der Gott des Unmöglichen. Und deshalb sagt er uns ganz klar, Liebe ist dran. Vergebung ist dran. Und so werden wir ein Licht auf dem Hügel werden. In dieser Welt werden wir leuchten. Und die Menschen werden auf Gott aufmerksam, hier in Leipzig. Wenn wir vergeben, wenn wir gehorchen, wenn wir Gott und unseren Nächsten lieben. Ich möchte jetzt die Band nach vorne einladen. Und die werden ein Musikstück sozusagen spielen. 1-2 Minuten. Und ihr habt die Zeit, in diese ein, zwei Minuten darüber nachzudenken, dafür zu beten. Herr, hilf mir zu vergeben. Ich will dir gehorchen. Ich will lieben. Und vielleicht gibt es jemanden, die du bewusst vergeben sollst. Wenn die Person hier ist, dann mache ich dir Mut, auf diese Person zuzugehen. Wenn die Person nicht hier ist, dann mache ich dir Mut, diese Person anzurufen, zu schreiben, noch sie zu besuchen. Bete, dass der Herr dir Kraft schenkt. Du bist nicht allein in diesem Prozess. Du musst das nicht aus eigener Kraft tun, sondern Gott ist da und er will, wie er dir gezeigt hat, wie Liebe aussieht, wie Gehorsam und Vergebung aussieht. Er wird dir helfen, das auch zu leben. Ich mache dir Mut, verschieb das nicht, sondern triff konkrete Entscheidungen.